Wir beschäftigen uns heute mit dem Text, der in diesem schon angepriesenen Heft auch für heute vorgesehen ist. Und das ist wieder ein Text, der, ja, wie ich finde, eine totale Tiefe hat und der im Alten Testament, was schon sehr, sehr lange her ist, einfach aufzeigt, dass das Evangelium, was wir jetzt kennen, dass Jesus rettet, dass wir Hoffnung haben, dass Gott das schon ganz, ganz früh angekündigt hat, verheißen hat. Und heute geht es um Licht unter anderem. Heute geht es um eine Verheißung, die von einem sehr ungewöhnlichen Menschen ausgesprochen wurde auf dieser Welt. Aber es sind Gottes Worte und Gott hat einen ganz besonderen Menschen gebraucht, um zu seinem Volk Israel, zu seinem auserwählten Volk zu sprechen. Und der Mann, von dem ich rede, ist Bileam. Und Bileam war ein eigentlich heidnischer Prophet oder ein Wahrsager, der ja schon auch genutzt wurde von heidnischen Königen, um herauszufinden, was ist denn ein göttlicher Wille, ein heidnischer göttlicher Wille für das Volk, für den König. Und in diesem Falle war Bileam jemand, der sogar trotzdem diesen Gott Jahwes, den Gott Israels, kannte. Der zwar nicht zu diesem Volk Israel gehörte, aber jemanden, der außerhalb von diesem Volk Israel war und Gott kannte. Also wir befinden uns, um das nochmal kurz einzuordnen, in der Zeit, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, befreit wurde durch Mose und sie wandern 40 Jahre lang durch die Wüste. Und wir sind im 4. Buch Mose und im Jüdischen heißt die Bibel ja Tora. Das sind diese 5 Bücher Mose, die wir so unter diesem Namen kennen. Und wir kennen diesen lateinischen Namen vielleicht noch, nicht nur 4. Buch Mose, sondern der lateinische Name ist Numeri, das heißt Zählung, was auf das erste Kapitel in dem 4. Buch Mose heranspielt, weil da eine Volkszählung passiert. Aber die Juden haben einen anderen Namen für das 4. Buch Mose, nämlich die nennen das Hebräisch Bemidbar und das bedeutet in der Wüste. Und das ist wirklich ein spannendes Buch, weil da auch viel passiert, das Volk murrt und Gott kommt da und mit Schlangen und ehernen Schlangen und auch im Volk gibt es so ein bisschen Murren und Leute, die selber ihr Schicksal in die Hand nehmen wollen und nicht auf Gottes Kraft vertrauen wollen. Also da gibt es coole Stories und das Volk ist halt jetzt 40 Jahre lang da in der Wüste unterwegs und sie kommen jetzt langsam dahin, dass sie in dieses verheißene Land Kanaan kommen wollen. Und das ist ein Land, wo Gott gesagt hat, das will ich euch schenken, das will ich euch geben. Und sie kommen da so in die Nähe durch die Wüste gegen Ende und treffen da halt auf Volksstämme, denen dann das Land so an der Wüste da gehört. Und die sind eigentlich ganz freundlich erstmal unterwegs. Denn sie fragen auch die Völker, dürfen wir denn bei euch durchziehen, um da vorbeizukommen, um da über euer Land zu gehen. Das ist eigentlich ein nettes Anliegen, aber sie treffen auf nicht so viel Wohlwollen. Und wir lesen hier in der Bibel, im 4. Buch Mose Kapitel 20 davon, dass die Edomiter, ein Volksstamm, was wie gesagt da am Rand der Wüste wohnte, dass den Durchzug für die Israeliten eben nicht erlaubten, sondern sogar Truppen losschicken. Und da gab es noch ein anderes Volk, die Moabiter. Und die hatten einen König, der hieß Balak, aber ohne CK, also nicht der Fußballspieler, sondern Balak einfach. Und der beauftragte nun, nachdem er mit seinen Truppen so Richtung Israel gezogen war, weil ihm das nicht passte, dass diese angekommen sind, der beauftragte diesen heidnischen Propheten Bileam, dass er doch dieses Volk Israel auf eine geistliche Kriegsführung hin irgendwie verfluchen sollte. Also es war eine Art Taktik, eine antike Variante von irgendwie spirituelle Kriegsführung, dass dieser Fluch, der ausgesprochen soll über das Volk Israel, das Volk schon mal schwächen soll, dass die viel leichter zu besiegen wären. Und wie gesagt, dieser Bileam, der war kein Hebräer und doch kannte er Gott, den Gott des Volkes Israel. Und er war eindeutig bekannt als jemand, der auch ein Wahrsager war, dessen Zusagen eintrafen. Das war auch im Alten Testament kein besonders guter Beruf, würde ich jetzt mal sagen, Wahrsager oder Prophet zu sein. Weil in dem Moment, wo man etwas Falsches gesagt hat, war die Konsequenz im Alten Testament, dass man meistens einen Kopf kürzer gemacht wurde. Und dieser Mann war bekannt, dass er doch irgendwie mit heidnischen Göttern, also schon auch richtige Vorhersagen treffen konnte. Und wir lesen von ihm hier, dass doch der Gott Israels zu ihm gesprochen hat, zu ihm spricht, zu diesem heidnischen Wahrsager eigentlich. Und eigentlich ist es aberwitzig, aber das, was Gott zu diesem Bileam spricht und was Bileam dann auch weitergibt in den heidnischen Kontext, aber auch zu dem Volk Israel ankommt, ist eine total mächtige Botschaft, ist eben Reden unseres großen Gottes. Mit einem ganz ungewöhnlichen Boten und doch eine ganz kraftvolle Botschaft. Eigentlich sollte Bileam ja Fluch aussprechen über das Volk Israel. Er sollte Schlechtes aussprechen, er sollte sie verfluchen, dass ihnen Schlechtes widerfährt, dass sie leichter zu besiegen werden, dass sie einfach in der Wüste sich verlaufen, was auch immer. Aber jedes Mal, wo ihn dieser König Balak aufforderte, das Volk Israel zu verfluchen, konnte er nicht anders, weil Gott zu ihm sprach und sagt, du kannst es nicht tun. Er konnte nicht anders, sondern musste Segen aussprechen statt Fluch. Obwohl er berufen wurde, das Volk Israel zu verfluchen, blieb ihm nichts anderes übrig, weil Gott, der wahre Gott, zu ihm gesprochen hat und gesagt, du kannst nicht verfluchen, was ich segne. Und statt Fluch auszusprechen, musste er Segen aussprechen. Und das Ganze passierte 4-mal im Prinzip, auch manchmal Ortswechsel, immer mit so Schlachtopfern verbunden. Und ich glaube, der König ist da auch ein bisschen ungeduldig geworden bei der ganzen Geschichte. Immer wieder segnet der, statt zu fluchen. Also Leute, ich glaube, das war nahe dran, diesen Kopf kürzer gemacht zu werden. Und doch war es der Gott Israel, unser Gott, der diesen heidnischen Wahrsager verbot, Fluch auszusprechen. Und stattdessen Segen aussprechen ließ über das verheißene Volk Gottes. Ey, wie stark ist das denn? Allein diese Tatsache irgendwie, dass Gott so ein Heiden und dann noch so ein Wahrsager irgendwie gebraucht hat, um Segen auszusprechen über sein Volk. Wie krass sind denn Gottes Wege, dass er Umstände, Personen auf ganz skurrile Art und Weise gebraucht, um denen, die ihm wichtig sind, vielleicht denen, die Gott lieben, Gutes zu tun, Segen auszusprechen, Segen zu schenken. Und diese Prophezeiung, die wir jetzt auch gleich lesen wollen, die war jahrhundertelang ja ein Vorbote und eine Ankündigung des verheißenen Messias. Diese kleine Aussage, von der wir jetzt gleich lesen, durch diesen komischen Boten, wo Gott gesprochen hat, hatte eine Riesenbedeutung in der ganzen Geschichte Israels bis heute noch. Und ich möchte einmal den kurzen Bibeltext aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 17 bis 19 lesen. Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nahe. Ein Stern geht auf aus Jakob. Ein Zepter kommt aus Israel hervor. Es zerschmettert die Schläfen Moabs und zermalmt seine Krieger. Seine Feinde Edoms und Seer wird er einnehmen. Ja, Israel entfaltet eine gewaltige Macht. Ein Herrscher wird kommen aus Jakob und wird die Überlebenden aus den Städten vernichten. Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, doch er ist noch nicht nahe. Ein Stern geht auf aus Jakob und ein Zepter kommt aus Israel hervor. Das ist dieser Segen und diese Verheißung, die Bileam ausspricht über das Volk Israel. Und in seinen ganzen anderen Prophezeiungen hat er eigentlich gesagt gehabt, was Gott alles in der Vergangenheit Gutes getan hat, wie er mächtig die Israeliten besiegt hat und dass er mit seinem Volk ist, alles Vergangenheit und Gegenwart. Aber diese Aussage, diese Prophezeiung hier ist in die Zukunft gerichtet. Ich sehe ihn, aber noch nicht jetzt. Ich erkenne ihn, aber doch er ist noch nicht ganz nah. Aber was sieht er? Ein Stern geht auf aus Jakob. Aus Jakob gemeint bedeutet, ein Stern geht auf aus diesem Volk Israel. aus diesen Nachkommen von Jakob. Und ein Zepter kommt aus Israel hervor. Was ist denn dieser Stern, von dem hier die Rede ist? Ganz eindeutig wird dieser Stern als eine Person aus der Familie Jakobs, aus dieser Volk Israel identifiziert. Und das Thema entwickelt sich so im Laufe der Geschichte auch im Alten Testament weiter. Es gibt wirklich viele Stellen, die genau auf diese Prophezeiung Bezug nehmen. Jesaja fordert zum Beispiel die Menschen auf, in seiner Zeit aufzustehen und zu leuchten. Denn der Herr wird auch über euch aufgehen. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Ist auch ein ganz berühmter Vers, der auf diese Prophezeiung zurückgeht. Maleachi schreibt, für euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung auf ihren Flügeln. All das sind Bilder von der Sonne, von dem Morgenstern, von dem Frühstern. Da gibt es verschiedene Begriffe, die verwendet werden, die manchmal auch gar nicht so leicht zusammenzubringen sind, manchmal mit Sprachenübertragung was zu tun hat. Aber doch beziehen sie sich eigentlich im Kern oft auf diese Stelle von dieser Prophezeiung, wo dieser helle Stern aufgeht aus dem Volk Israel. Und der Übergang zum Neuen Testament ist, dass Zacharja, der Vater von Johannes dem Täufer, diesen Dienst von seinem Sohn beschreibt und auch dieses Alte Testament zitiert und sagt, dass Johannes ein Wegbereiter für den sein wird, der aus der Höhe über uns anbrechen wird. Und über Johannes der Täufer wird also ausgesprochen, er ist derjenige, der kommen wird, diesem Licht, ein Wegbereiter zu sein. Und diesem Licht, was da kommen wird, es wird immer deutlicher und klarer. Damit ist der Messias, damit ist Jesus Christus gemeint. Und eigentlich ganz endgültig ist diese Frage, wer ist dieser Stern, geklärt, indem wir in der Offenbarung lesen, wo Jesus selber von sich sagt und spricht, ich bin der Morgenstern. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Ganz am Ende der Bibel verweist Jesus auf diese Prophezeiung und sagt, Leute, das, was Gott verheißen hat, dieser Stern, der aufgehen wird, das bin ich in Person. Das ist eine ganz andere Art, nochmal zu sagen, wie Jesus auch im Johannesbrief gesprochen hat, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das ist dieses zentrale Konzept, dieses Symbol, dass Jesus Christus als Licht in diese Welt gekommen ist und dass er in die Finsternis leuchtet. Und im Johannesprolog, am Beginn des Johannesevangeliums lesen wir, das Licht leuchtete in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes, der hinweisen sollte. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er, Johannes, war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und das feiern wir zu Weihnachten, dass Jesus Christus als Licht in diese Welt kommt. Der Morgenstern geht auf mit der Geburt von Jesus. Dass ein Stern über dem Stall hinweist darauf, dass dieser verheißene König geboren wird, ist mit ein Zeichen dafür, dass diese Vorhersage, die Prophezeiung, die Ankündigung von Gott, es wird dieser Retter und Erlöser kommen, wahr wird. Jesaja schreibt, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesus Christus, das feiern, das gedenken wir daran, daran sollen wir Hoffnung schöpfen, jedes Jahr neu, wenn wir Weihnachten feiern. Und das Krasse ist, Jesus selber bezeichnet sich nicht nur als den Morgenstern, sondern erweitert sozusagen auch dann noch in der Offenbarung und gibt diesen Morgenstern uns weiter. Jesus ist gekommen als Licht dieser Welt, als Morgenstern. Und er ist wirklich das Licht der Welt, was leuchtet, was die Dunkelheit hell macht. Und er nimmt uns mit hinein als Botschafter, als Lichtträger, mit als Sternleuchter unterwegs zu sein. In Offenbarung 2, in den Sendschreiben an die Gemeinden, spricht er davon, dass er diesen Morgenstern weitergibt. Wir lesen davon im Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Und dieses Licht soll aufgehen in unseren Herzen. In der Dunkelheit, die in uns selber drin ist. So schreibt, so lesen wir es im Petrusbrief. Das ist dieses Licht, was verheißen wird von einem Botschafter, der außergewöhnlich ist, den Gott gebraucht, um zu seinem Volk, zu seinen Auserwählten, zu Volk Israel sprechen. Und dieses Wort gilt uns heute noch, weil wir eingepfropft sind, sozusagen mit integriert, mit adoptiert, mit hineingenommen in dieses Volk Israel. Wir können diese Verheißung für uns persönlich in Anspruch nehmen, dass Jesus das Licht der Welt ist und auch in unsere, in meine Dunkelheit hineinkommt. Und das Bild hat noch einen zweiten Teil. Es wird gesprochen von einem Zepter, dass dieses Licht kommt, dieser Stern kommt. Und es wird hier von einem königlichen Zepter gesprochen. Ein Symbol der Macht, der Autorität. Ein Symbol, das auch schon bei Jakob selber in viel, viel vergangenerer Zeit schon gesagt wurde, dass dieses Zepter im Volk Israel sein wird. Und dass diese Herrschaft, die ihnen verliehen wird, als Zeichen mit diesem Zepter weitergehen wird durch dieses Volk Israel. Und diese Zepter, das waren einfach Stäbe, dünne Holz- oder Metallstangen, die irgendwie so einen Beulenkopf hatten oder so eine Verzierung oben manchmal. Und das war auch ein gängiges Symbol in der damaligen Zeit. Wir finden es zum Beispiel auch bei Zeichnungen von ägyptischen Herrschern, die damit ihre Feinde niederkeulen zum Beispiel mit dem Zepter, die Köpfe zerschmettern, wie wir es auch im Text weiter unten lesen. Und dieses Zepter ist ein Zeichen dafür, dass Gott kommen wird, dass ein König kommen wird, der wirklich alle Macht hat. Der auch irgendwann allem Bösen, allen Gegnern von Gottes Auserwählten ein Ende bereiten wird. Wir lesen hier im Text, er zerschmettert die Schläfen Moabs und zermalmt seine Krieger mit diesem Zepter. Seine Feinde Edom und Seir wird er einnehmen. Ja, Israel entfaltet eine gewaltige Macht. Im Hebräischen lesen wir da diese Redewendung, der Kopf zertrümmern. Und das ist ein ganz häufiges Symbol, was wir in alten, antiken Schriften finden. Der Sieg wird endgültig errungen. Die Verheißung wird auch schon wahr, denn Moab und Edom, also die beiden Völker, die sich hier gegen dieses Volk Israel stellen, wo Gott ihnen hier diese Vernichtung, sage ich mal, auch schon irgendwie vorhersagt, das tritt ein unter David. Im 2. Samuel lesen wir davon, wie David diese Völker besiegt. Und der letzte Vers aus diesem Block ist natürlich auch ein sehr herausfordernder. Ein Herrscher wird kommen aus Jakob und wird die Überlebenden aus den Städten vernichten. Ein krasses Wort. Ein deutliches Wort, was wir hieraus lernen können, was dieser messianische Sinn von diesem Vers bedeutet, ist, dass es am Ende ein Weltgericht geben wird. Hier wird auch schon in der jüdischen Tradition hingewiesen auf das Ende, was einmal kommen wird. Wenn ganz am Ende Gott kommen wird und auch richten wird. Eine wirklich strange, erstaunliche Geschichte, wie Gott spricht. Wie Gott in ganz früher Zeit immer wieder sein Evangelium verheißt. In der letzten Woche sind wir ja ganz vorne angefangen im Buch Mose, Kapitel 3, wo bei Adam und Eva gesprochen wird, das allererste Evangelium, was wir in der Bibel lesen. Dass der Nachfolger der Frau, der Schlange, den Kopf zertreten wird und die Schlange den in die Ferse des Samens der Frau stechen wird. Lest es nochmal nach. Das ist das erste Mal Evangelium, wo gesagt wird, es wird einer kommen, der wird das Böse besiegen. Ja, er wird dabei sterben, aber wir wissen, Jesus ist gestorben, tödlich verwundet von der Schlange, aber wieder auferstanden. Und auch in diesem Text im Alten Testament finden wir wieder Evangelium pur. Jesus ist gekommen, um dem Satan, der Sünde, unseren Verfehlungen den Kampf anzusagen und sie ein für alle Mal zu besiegen. Gott ist souverän. Gott ist erstaunlich unterwegs, wie wir es manchmal gar nicht erahnen können. Und Bileam ist ein Sprachrohr für Gott, um seinem auserwählten Volk zu verkünden, die Botschaft der Erlösung, die Botschaft des Messias. Und durch dieses ganze Jahrhunderte und Jahrtausende, auch im Alten Testament hindurch, sind das diese Texte, diese Verse, diese Verheißung, wo Gott gesprochen hat, Hoffnungsmacher. Texte, die unsere Erwartungen schüren und uns Hoffnung schenken in unserem Herzen zu sagen, Gott wird kommen, er wird sich um alles kümmern, er wird einmal wirklich uns wieder gerecht sprechen. Er wird uns retten, er wird uns erlösen. Und diese kleine Verheißung, die wir jetzt hier sehen, hat riesen Auswirkungen durch die ganze Geschichte des Judentums. Man kann so viele Beispiele in der Geschichte noch erkennen, wie jüdische Könige sich auf ihren Münzen diesen Stern imprägnieren lassen, um auf diese Verheißung hinzuweisen. Gott wird kommen. Die Könige Israels sind von Gott eingesetzt und aus diesem Volk wird irgendwann diese endgültige Erlösung kommen. Dieser Stern, diese Macht, um ein für alle Mal zu erlösen und zu retten. Dieser Stern und dieses Zepter weisen auf Jesus Christus hin, der im Prinzip die Erfüllung dieser Verheißung ist. Gott macht diesen Versuch zunichte, Unheil über Israel zu bringen, verwandelt Fluch in Segen für die, die ihn lieben und die er ganz besonders berufen hat. Dieser ewige König Jesus Christus, er bringt wirklich diesen ganzen Fülle und Reichtum dieser Symbolik von Stern, von Licht in der Dunkelheit und sogar von Macht in unser Leben. Diese Symbolik von diesem Licht gab diesem Volk Israel Hoffnung, über Jahrhunderte hinweg nicht locker zu lassen, auf Gott zu harren, sich auf seine Verheißung zu stützen, auf sich die Hoffnung zu wagen auf den kommenden verheißenen Messias, der uns in Jesus Christus geboren wurde zu Weihnachten. Er ist das Licht, was in unsere Dunkelheit scheint. Und er ist auch ein Fixpunkt, an dem wir uns orientieren können, wenn wir die Orientierung verloren haben. Und ich weiß nicht, wie es gerade in deinem Leben aussieht. Wenn wir in unsere Gegenwart schauen, die von viel Dunkelheit geprägt ist, sei es, wenn wir uns die dunklen Seiten dieser Fußball-WM schauen, sei es, wenn wir in diese Welt schauen und diese Kriege betrachten in der Ukraine und in vielen anderen Ländern, wo viel Unruhe, Bürgerkriege herrschen. Egal wie unsicher oder unbeständig unsere Gegenwart ist, Jesus Christus ist der verheißene Stern, der aufgegangen ist und der uns Orientierung gibt. Der Licht ist in unserer Dunkelheit. Der die Macht hat, die Dunkelheit zu vertreiben. Wo Jesus hineinkommt, da bin ich ganz sicher, da muss die Dunkelheit weichen. Und ich möchte uns Mut machen, wenn wir diese Texte lesen, diese Hoffnung zu schöpfen, die auch dieses Volk Israel über Jahrhunderte hinweg gefühlt hat, dass wir sie an unser Herz ranlassen. Dass wir mit Hoffnung schöpfen, dass wir Erwartungen haben an diesen Messias, der hier verheißen wurde, der gekommen ist durch Jesus Christus, der schon am Kreuz gesiegt hat. Wir dürfen uns einreihen in Jahrhunderte von ganz vielen Menschen, die sich orientieren an dem Licht, an dem Jesus Christus, der verheißene Messias, unser Retter und Erlöser. Und der einmal kommen wird, ja, um alles Leid, allen Schmerz in dieser Welt hinwegzunehmen und auch das Schlechte in dieser Welt. So wie ein Stern selbst Licht ausstrahlt, so ist Jesus Licht, schön, er ist herrlich und er schenkt Hoffnung. Wo brauchst du gerade Hoffnung? Wo ist es für dich gerade dran, den Blick zu erheben zum Morgenstern? Also nicht wortwörtlich gemeint, vielleicht ist es für dich eine Hilfe, zu dem Himmel zu schauen und dann einen Stern zu sehen und zu wissen, Gott hat diese Welt geschaffen, es ist wunderbar. Er hat dieses Bild von diesem Stern gebraucht, um zu sagen, so wie dieser Stern Orientierung gibt, so gibt er mir in meinem Leben Orientierung. So ist er für mich Licht in der Dunkelheit, auch wenn ich gerade nicht weiter weiß und nicht so viel sehen kann. Und vielleicht sogar lässt du dich herausfordern, selber Lichtträger zu sein in dieser Welt, in deinem Umfeld. Wo können du und ich Licht sein? Wie im Jesaja steht, mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht, Jesus Christus, kommt. Er ist schon gekommen und er wird wiederkommen. Wo können wir in diesen Zeiten Lichtträger sein? Uns immer wieder selber orientieren an dem Fixpunkt, an Jesus Christus. Uns in sein Licht stellen, die Dunkelheit in uns selber vertreiben und uns füllen lassen und weitergeben, weiter scheinen. Lasst uns Hoffnung schöpfen, lasst uns voller Erwartung auf Weihnachten sein. Und wir wollen jetzt gleich auch das Abendmahl feiern. Und vorher hören, oder vielleicht können wir auch mitsingen, aber vielleicht hören wir einfach ein Lied auch zum Thema Abendmahl und können uns darauf besinnen und können einfach uns in die Gegenwart Gottes schon einstimmen und einfach auf Jesus schauen, der das Licht dieser Welt ist und der in unser Leben scheint.